Hola y bienvenidos en el Bisenwagen. Soy Yuri Olman, corredor del equipo Alpecin de Koenig y tu conductor para esta vuelta. La primera semana ya ha terminado, pero las próximas dos semanas serán aún más duras. Sube o baja de montaña en montaña. Sin vino rojo es verano, pero con muchos geles y varitas en el bolsillo. Un saludo a todos y disfruta el viaje en el Bisenwagen.
Du bist gelandet im Besenwagen in der Vuelta Sonderausgabe. Mein Name ist Bastian Marx.
Und meiner ist Andi Stauf.
Und das war Juri Hollmann, der prominente Einlieferungsbeauftragte für spanische Intros aus der Vuelta. A, Fahrer in der Vuelta. B, durch mehrere Jahre Movistar genötigt, Spanisch zu lernen. Und jetzt hier Landessprachler par excellence. Ich begrüße dich zu einer Vuelta-Sonderfolge, die wir jetzt abbrechen können, denn João Almeida ist ausgestiegen und Andi hat schon gesagt, so, wir machen die jetzt doch nicht.
Ja, persönlich Vuelta-Verlauf eher so ein Albtraum gerade. Ich hatte echt eine riesen, ja, was ja, Vorfreude, ne? Ich habe schon eigentlich schon das ganze Jahr so ein bisschen auf die Vuelta geschielt, weil ich wusste, dass João nach der Tour dahin geht, um auf GC zu fahren. Jetzt hat er, ja, leider ist er krank geworden. Covid lässt grüßen. Und ja, auch die anderen Fahrer, die jetzt bei mir im Rennen sind, hätte besser laufen können. Ja? Also Tao gegen Hart stürzt bei der Burgos-Rundfahrt, bricht sich nochmal eine Rippe, ist jetzt auch nicht so ganz auf der Höhe. Und ja, das waren eigentlich so die beiden Top-Fahrer. Und zum Rest kommen wir vielleicht jetzt gleich noch so im Verlauf der Folge. Aber ich finde es mega geil, so am Radsport, jetzt Beispiel Juri Hollmann, wenn man da als Fahrer die Chance hat, irgendwie im Ausland ein paar Jahre zu fahren, dass man eigentlich ja eine Sprache lernt. Ne? Also ich bin jetzt zwar kein Muttersprachler Spanisch, aber das hat sich für mich schon sehr spanisch angehört. Und ja, ich finde das mega cool, auch wenn jetzt Fahrer, die wir betreuen, die Möglichkeit haben, so ins Ausland zu wechseln, also in zum Beispiel nach Frankreich, dann ist für mich immer ein Pro-Punkt, du lernst Französisch. Ne? Also das
bist gezwungen
ist
auch.
Jetzt nicht unbedingt eine Sprache, die du freiwillig lernst.
Ja. Ja, ja, aber klar, es hilft dir fürs ganze Leben.
Ja.
Ja, ich bin auf jeden Fall ganz froh. Du hast schon gesagt, du hast dir ein paar Aufzeichnungen gemacht zur Vuelta, denn ich sitze hier eigentlich heute nur als DJ für Sprachnachrichten. Wir featuren hier heute Juri Hollmann und Maurice Ballerstedt, das Alpecin-WG-Zimmer, das wandernde Alpecin-WG-Zimmer in Spanien für die nächsten zwei Wochen noch. Ich habe unseren Freund Lippo mit einem Statement, den Träger des weißen Trikots am Morgen des Ruhetags, und Kim Heiduk haben wir noch bei Ineos Grenadiers sitzen, der hat uns auch noch ein Statement eingeschickt. Aber lass erstmal über diesen ganz klassischen Radsport, Spätsommer, Vuelta-Vibe reden. Die Vuelta ist eine ganz spezielle Rundfahrt, auf jeden Fall anders als Giro und Tour de France. Für mich ist es so, eigentlich finde ich, sollte dieses Rennen auch ganz anders vermarktet werden. Gar nicht wie so ein Grand Tour wie die anderen beiden, sondern einfach mehr wie so eine Spaßrundfahrt. So. Es ist einfach irgendwie für mich, es ist mega chaotisch. Ich habe so den Eindruck, das wird nicht so ernsthaft angegangen wie die anderen Rundfahrten oder wie so, es, auch so die sportliche Leitung. Ich glaube, da wird eher irgendwie so ein bisschen gewürfelt, was man macht am Tag. Und dann hast du vielleicht in den Teams irgendwie noch so ein paar Fahrer sitzen, die eigentlich jetzt gar nicht so richtig straightforward motiviert sind, hier all out zu fahren. Oder du hast sogar irgendwie mehrere Kapitäne im Team, die nicht so richtig an einem Strang ziehen. Und daraus entstehen halt teilweise auch super attraktive, chaotische Rennverläufe.
Ja, also die Stimmung ist schon immer so ein bisschen Siesta, ne? Also hat man das Gefühl.
Siesta und Brechstange, so beides.
Um das jetzt gar nicht so, also das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern auch so ein bisschen positiv. Ja. Ne? Es kommt auch so rüber. Ich glaube, ich habe zumindest persönlich das Gefühl, dass die TV-Bilder auch ein bisschen anders aussehen, so von den Farben her und so ist irgendwie alles. Ja, natürlich auch eine andere Jahreszeit, andere Landschaft. Aber ja, ist die dritte Grand Tour halt im Jahr. Es gibt schon ewig die Diskussion, ob man es nicht auf zwei Wochen reduziert. Ich weiß jetzt nicht, ob man eine Grand Tour vielleicht dann doch besser vermarkten kann als nochmal eine zwei Wochen Rundfahrt, die vielleicht ja dann auch noch mehr an sportliche Attraktivität verlieren würde, ja. Aber es ist halt so, das ganze Ding, dass es halt die letzte im Jahr ist, es liegt, glaube ich, gar nicht so am Zeitpunkt, weil ich persönlich weiß jetzt, da kommen noch andere schöne Radrennen dieses Jahr, auf die ich mich super freue, auch Lust zu habe, die zu schauen. Es kommt nochmal eine WM, also klar gibt es nach der Tour so einen kleinen Knick, aber es ist ja dann auch die, jetzt mal so aus Fahrersicht, die Vorbereitung für eine Vuelta sieht halt ganz anders aus als für die Tour. Also für die Tour trainierst du eigentlich, ne, ab dem ersten Trainingstag im Winter, bereitest dich da monatelang drauf vor.
Und auch im Kopf.
Ne? Für viele ist dann die Vuelta eben so, dass du ja schon viel mehr Renntage im Bein hast. Du musst dich, wenn du die Tour zum Beispiel gefahren hast, eher gut erholen bis zur Vuelta, als jetzt nochmal wirklich viel zu trainieren. Von daher ist so die ganze Vorbereitung auch ein bisschen anders und dementsprechend ja, fahren auch viele Fahrer natürlich das Rennen anders. Ja. Also man ist nicht mehr so, ja, man hat halt schon mindestens eine halbe Saison hinter sich. So, und es sind auf jeden Fall auch Fahrer im Starterfeld, muss man sagen, die sich denken, ah, was mache ich mit der zweiten Saisonhälfte? Ich könnte jetzt das ja Parallelprogramm der World Tour fahren, also eine Renewi-Tour, ja, durch Holland, Belgien, Luxemburg teilweise.
Deutschland-Tour.
Deutschland-Tour.
Französische Halbklassiker.
Und die Rennen wären ja ganz anders gefahren. Die sind ein bisschen stressiger, würde ich sagen, als ein Fahrerfeld in Spanien, ja, jetzt während der Vuelta. Und da sagen einfach viele, bevor ich jetzt nochmal das Parallelprogramm fahren muss oder sogar noch Lücken füllen muss mit richtig hartem Training, um die Saison gut zu Ende zu fahren, dann nehme ich lieber die Vuelta mit. Dann habe ich vorher nicht so viel. Ich fahre das Ding durch und dann fährst du eigentlich mit der Restform die Saison zu Ende. Also du hast halt schon einen Anteil, die nicht mehr ganz so heiß sind, würde ich sagen, von den Fahrern. Und das Profil ist halt auch einfach. Ne? Ich glaube, ich habe gerade eben schon gesagt, Spanischkenntnisse sind begrenzt, aber ich glaube, La Vuelta ist Sprintergift. Ne? So, du hast, ich glaube, zwei Etappen, die knapp unter 2000 Höhenmeter sind und alles andere ist über 2500 Höhenmeter. Und die waren alle schon. Also ich weiß nicht,
das waren die ersten zwei oder drei oder so. Ne?
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal 2000 Höhenmeter hatte. Ne? Also das ist halt schon, ich glaube, wir hören es vielleicht auch in der Sprachnachricht, kann ich mir vorstellen, von Maurice Ballerstedt. Natürlich sehr kräftezehrend und du hast ja eigentlich jetzt nur zwei Sprinter am Start, also ohne die anderen jetzt kleinreden zu wollen.
Dann hast du halt trotzdem so junge Fahrer, ich glaube für Maurice und Juri, ich weiß nicht, ist Juri schon mal eine Grand Tour gefahren? Könnte sein, aber ich kann mich nicht erinnern. Also für Maurice ist es auf jeden Fall die erste Grand Tour, oder? Also du hast auf jeden Fall mehrere junge Fahrer da drin, die zum ersten Mal drei Wochen fahren, die auch mit einem ganz anderen Mindset dann da reingehen. Also lernen, vielleicht Kräfte sparen, gucken, dass ich hier durchkomme und mir Form aufbaue. Und das ist halt dann auch nochmal, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise und Fahrweise auch.
Ja, das ist auch noch ein Punkt auf jeden Fall. Also die Vuelta wird gerne als erste Grand Tour benutzt für Fahrer, ja, weil eben nicht ganz so, ja, ist nicht so früh im Jahr wie zum Beispiel in Giro, ja, wo man nur wenig Möglichkeit oder wenig Zeit hat, um wirklich in Form zu kommen.
Ja, ist auch für Juri die erste.
Viele junge Fahrer brauchen vielleicht dann gerade im ersten Jahr oder in den ersten beiden Jahren noch ein bisschen Zeit, um sich dahingehend zu entwickeln, drei Wochen durchzuhalten. Aber klar, das wird als Ausbildungsort, man sagt ja so, nach einer Grand Tour ist der Motor nochmal ein bisschen anderer.
Ist ja ganz witzig, also alle vier Leute, die wir jetzt hier heute mit Voicemails am Start haben, Kim ist schon eine gefahren.
Maurice Ballerstedt auch schon die zweite, kann ich mich dran erinnern, hat uns letztes Jahr sogar auch ein paar Einblicke gegeben. Okay. Also,
ja, aber Lippo auch, zwar Giro angefangen dieses Jahr, aber auch nur eine Woche dabei gewesen. Jo, mal schauen. Aber lass doch hier mal einsteigen. Wen wünschst du dir als erstes?
Als erstes bleiben wir doch mal bei Juri Hollmann.
Alles klar. Juri Hollmann, Zusammenfassung Woche 1.
Hey Basti, Juri hier. Also die erste Woche ist jetzt auch schon rum. Wir sind gerade im Hotel angekommen in Vigo, haben gerade noch den Flug hinter uns, den Transfer gebracht. Und jetzt ist schon fast Mitternacht. Aber wie gesagt, wir sind alle gerade erst angekommen und haben dann morgen den ersten Ruhetag, 9 Etappen schon in den Beinen. War eine gute Woche eigentlich, kann man so sagen. Wir haben einen Etappensieg. Wir hätten natürlich gerne mehr gehabt. Ich denke, die Möglichkeit wäre da gewesen. vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten mitzunehmen, aber ja, es kann nicht immer alles perfekt laufen. Von daher denke ich, können wir uns mit dem einen Sieg auf jeden Fall schon sehr zufrieden schätzen. Ja, das Wetter hat abgeliefert, 40 Grad jeden Tag, tipptopp. Und ja, ich glaube, ich bin noch nie so viele Stunden, so viele Kilometer in einer Woche gefahren. Ich hatte jetzt am Ende 35 Stunden, über 1300 Kilometer in einer Woche. War jetzt schon sportlich. Da freue ich mich morgen auf den Ruhetag. Wir können ausschlafen. Und genau, die nächste Woche müssen wir mal gucken. Sind, glaube ich, keine großen flachen Etappen mit dabei. Da ist es entweder nur hoch oder runter. Da wird es ein bisschen schwieriger für uns, einen Etappensieg noch einzusammeln, aber man kann ja nie wissen. Probieren werden wir es trotzdem. Und ja, also mit positivem Fazit in den ersten Ruhetag. Die erste Woche der Gronto trotzdem noch genossen. Meine ersten Gronto, auch wenn sie hart war, aber bin bereit und freue mich auf die zweite Woche. Also dann, liebe Grüße aus dem heißen Spanien.
Man hört ganz klar den spanischen Akzent noch raus. Er spielt auf die ersten Etappen mal direkt an. Ich würde mal sagen, ja, sie hätten noch in den einen oder anderen Etappensieg mehr holen können, aber Wout van Aert darf ruhig auch mal einen Etappensieg oder ein Rennen gewinnen, oder? Ja,
Ja.
die erste Woche nämlich schon so fast abgehakt. Brandon McNulty gewinnt zwar das Prologzeitfahren, aber danach hat sich es eigentlich so ein bisschen zwischen Caden Groves und Wout van Aert abgespielt.
Gefühlt, ja, habe ich schon angesprochen, eigentlich auch die einzigen Sprinter da am Start, wobei jetzt beide ich auch nicht als reine Sprinter bezeichnen würde. Also Wout van Aert ist ja bekannt, fährt ganz gut bergauf, bergab auch. Aber Caden Groves, den habe ich schon Radrennen fahren sehen mit sehr vielen Höhenmetern, die er auch gewonnen hat, zum Teil als Solo. Also der kann auch wirklich mehr als sprinten. Und ja, das Profil der Vuelta, das lässt es auch gar nicht anders zu. Also du wirst da keinen, mit dem Streckenverlauf, den wir dieses Jahr hat, keinen reinen Sprinter haben. Das nimmt dann natürlich auch so ein bisschen an Dynamik raus aus der Rundfahrt. Also du hast halt eigentlich nur zwei Sprinterteams. Dementsprechend vorhersehbar ist das Ganze und es konzentriert sich schon sehr auf den Kampf ums GC. Ja, und dann der Rest ist halt eigentlich Ausreißergruppen, die auch sehr viel Einfluss auf das GC haben und ja, Sprinter hast du dann halt nicht. Und das nimmt, wenn du überlegst, Tour Giro, hast du natürlich bei solchen Etappen auch immer sehr viel Spannung drin. Und da jetzt so, ja gut, die bummeln jetzt hier durch die Gegend, weil es ist auch sehr heiß, 40 Grad angesprochen.
Das
Und am
werden wir heute
Ende
noch ein paar Mal
sprinten halt
hören.
zwei Leute um den Sieg so, ne? Und die anderen, muss man sagen, haben da wirklich nur so ganz kleine
Es ist
Außenseiterchancen.
tatsächlich ganz lustig, wer dann hier noch so vorne mit drin landet bei den Sprints auch, ne? Also so ein Stefan Küng fährt mal so in die Top Ten rein, Alexander Vlasov, Lennart van Eetfeldt, okay, der kann so ein bisschen alles, aber sprinten natürlich eigentlich nicht. Aber kommt hier auch irgendwie so auf den fünften Platz im ersten Sprint rein. Ja, schon lustig. Aber wie gesagt, ich habe mich für Wout van Aert auf jeden Fall gefreut, nachdem er dann auch den Prolog ganz knapp noch abgeben musste, dass er sich jetzt hier mal zwei Etappen sichern konnte und mal wieder ein bisschen was für Selbstbewusstsein hier tun konnte.
Ja, also ich bin zwar nicht der größte Wout van Aert-Fan, aber ich habe mir auch gedacht, so nach diesem Sturz im Frühjahr, ja, vielleicht nicht so einer ganz nach seinen Vorstellungen verlaufenden Saison, ist es dann doch ja immer schön, dass ein Fahrer dann doch wieder auf den Erfolgs in die Erfolgsspur zurückkommt. Und ich habe mir sogar gedacht, wenn der jetzt die Vuelta in den Beinen hat, so einen guten Trend Richtung WM, das wäre vielleicht sogar ein Fahrer, dem man dann zutrauen könnte, wenn er eben die Form berghoch hat, die er haben kann,
Da kann er
der
jetzt
dann
gut
da
trainieren.
realistische Chancen hat. Ja,
Ja.
also bis jetzt glaube ich immer noch, dass die WM eigentlich zu schwer ist für den klassischen Klassikerfahrer. Aber ja, wir haben Wout van Aert auch schon in den Alpen bei der Tour de France ganz vorne mitfahren sehen. Mal sehen. Also wer dann noch ein Ding dieses Jahr hat, dann wahrscheinlich die WM.
Ja.
Und vielleicht, ja, hat ihm dann die Zwangspause durch die Sturzverletzung, hinten raus ganz gut, ne? So versuche ich das eigentlich immer zu sehen, wenn Fahrer eine Verletzung, eine Krankheit haben, dass man dann irgendwie schauen muss, wie kannst du das jetzt für dich nutzen, ne? Diesen verpasste Gelegenheit bei den Klassikern, eher dann zu sehen, ja, jetzt habe ich eine Pause, bin ich vielleicht hinten raus frischer und bei einer WM kommt es einem natürlich dann nochmal entgegen.
Bleiben wir noch kurz bei Alpecin und im Entertainment-Bereich, bevor wir ins GC-Lager wechseln mit den beiden anderen Teams, die wir hier noch abdecken können. Ich hatte Baller erstmal direkt nach der gestrigen Etappe nach einer Voicemail gefragt, also erstmal so zum gestrigen Tag, weil ich habe hier schon auf dem Hotelfernseher geguckt und die GC-Fahrer, beziehungsweise die Spitzengruppe, die sind diese 2-3 Berge, die gestern da drin waren, schon so mit 5 km/h hochgefahren teilweise, weil es einfach 15% irgendwie durchgängig hatte. Und ich habe ihm schon geschrieben, ich freue mich schon. Erstmal ein Bild geschickt von seinem roten Kopf und dann dieses hier.
Wir sind jetzt im Bus, gerade schön geduscht. Jetzt zum Flughafen und dann geht's zum nächsten Ort. Morgen ist Ruhetag. Wir haben gerade Etappe 9 fertig. Ja, war nicht so schön. Den ganzen Tag Anschlag gefahren. Dreimal irgendwie so einen Berg hoch mit 15% im Schnitt. Und waren 40 Grad. Ja, das tut einfach weh. Mehr ist es nicht. Nicht mehr, nicht weniger. Tut einfach weh. Ich glaube, wir hatten jetzt 6 Stunden oder so am Ende. Die Karenzzeit locker geschafft. Aber ich bin jetzt auch richtig im Sack. Den Restday, den brauche ich. Könnte auch 2 brauchen, aber genau, mal gucken, was jetzt, wie sich der Körper holt.
So, machen wir direkt weiter mit diesen aktuellen Eindrücken, nochmal mit der Zusammenfassung von Woche 1. Danach habe ich ihn nochmal gefragt, wie viel TSS er hat.
Also mein Highlight der Woche war eigentlich, und zwar der Carlos Rodriguez von den Neos, der stürzt ja immer relativ häufig. Der ist vor ein paar Tagen noch vorm Start, wir standen alle in mich reingefallen. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber das bestätigt meine These. Da sind dann doch manche Leute immer schuld. Oder die, die es häufig trifft, die können auch was dafür. Dann war auch noch geil, Rui Costa kam den einen Tag zu mir, meinte, ich soll bremsen. Dann meinte ich auch so, ja, kannst du ja mal auf der anderen Seite probieren. Da wird auch nicht gebremst. Und der ist dann am nächsten Tag direkt ausgestiegen, weil er nicht gebremst hat, aber Schnauze geflogen ist. Ja, aber du, es ist so viel passiert. Ich habe schon wieder 80% vergessen. Das ist hier wirklich, hier erlebst du in einer Woche mehr wie in so einem ganzen Leben eigentlich. Ich habe 1500 TSS, ist ein bisschen falsch, glaube ich, weil meine Schwelle ist so reingestellt, ist wahrscheinlich so 1,7 würde ich mal sagen, 1,8 TSS, kannst du bestimmt sagen, also gut geschuftet. Aber die harten Tage, die kommen noch, wird noch bergiger die nächsten Wochen.
Das ist natürlich jetzt der Score für die ganze Woche.
Ja, ne? Also, ja, den wollte ich auch wissen.
Okay. Ja, die Tage sind lang bei der Vuelta, ne? Ja. Startzeiten teilweise irgendwie um 2:30, man ist spät im Bett. Passt so ein bisschen zu dem ganzen Vibe wahrscheinlich. Das Wetter ist schon krass, ne? Also man sieht, finde ich jetzt so von außen, dass manche Fahrer das auch die ersten Tage nicht gut gekonnt haben. Ne? Also wenn du dir anguckst, die erste kleine Bergankunft, die es gab, da sind Namen vorne, die teilweise gar nicht mehr im Rennen sind oder halt danach irgendwann mal richtig einen Stecker gezogen bekommen haben und dann direkt 30 Minuten verlieren. Andere wiederum haben sich jetzt so ein bisschen angepasst, ne? Also Adam Yates lag ja zwischenzeitlich auch mal fast 10 Minuten zurück in der Gesamtwertung.
Gut, der dachte
ist jetzt wieder
aber,
reingefahren.
Der dachte aber auch, dass er nichts zu tun hat, weil Joao Almeida gewinnt. Jetzt muss er das wieder rausreißen.
Ja, weiß ich nicht. Also auch Yates hatte ja Ambitionen wahrscheinlich, ne? Ja. Von vornherein. War jetzt auch auf jeden Fall ein Co-Leader, ne? Also es war jetzt nicht so, dass er da schon die ersten Tage gesagt hat, ich lasse jetzt hier extra ein paar Minuten ins Land streichen. Mhm. Und du hast ja auch, wie gesagt, andere, also genauso wie durch chaotische, unvorhersehbare Rennverläufe Fahrer von hinten wieder nach vorne kommen, fallen da auch reihenweise Fahrer weit zurück, ja, und wo man dachte, okay, der hat super Chancen, am Ende Top 10 zu fahren, vielleicht sogar aufs Podium, und fällt dann am nächsten Tag irgendwie mit 30 Minuten zurück. Und ich glaube, das liegt zum Teil auch echt am Wetter. Also ja. Das Hitze ist halt so ein Thema. Es wird auch oft die ganze Zeit oder es wird ja eigentlich während der Vuelta jeden Tag diskutiert, ne? Extreme Weather Protocol zählt, glaube ich, erst so oder greift erst so richtig ab 42 Grad. Ich weiß nicht, wer sich die Grenze ausgedacht hat, aber es ist natürlich, das sind extreme Temperaturen. Ich meine, ja, ich will jetzt nicht traditionell, ist ein bisschen blöd, aber im Radsport, ja, ist man auch schon immer bei Hitze gefahren. Ne? Also von daher ist der Grenzwert da vielleicht ein bisschen hoch. Aber was willst du auch sonst machen? Ne? Also es ist eine Sportart, die draußen stattfindet, vom Wetter abhängt. Und ja, im August ist es in Spanien meistens doch dann ein bisschen wärmer.
Die jährliche Diskussion, Giro und Vuelta zu tauschen vom Kalenderzeitpunkt her.
Ja, auch im August ist es in Italien nicht gerade kühl, ja, in manchen Regionen. Also macht glaube ich, nicht so Sinn, aber ja.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
So, Leute, die Folge heute wird euch auch präsentiert von Bicycle, dem führenden Marktplatz für gebrauchte Bikes.
Bei Bicycle gibt es das, was der Fahrradcommunity schon lange fehlt: einen smoothen, sicheren und unkomplizierten Weg, gebrauchte und refurbished Räder zu kaufen und zu verkaufen.
Ja, ich habe das ja eigentlich mehr als mein halbes Radsportleben genauso gemacht. Immer mir alle 2 Jahre ein, in Anführungszeichen, neues gebrauchtes Bike gezogen. Und wenn du da auf bicycle.com gehst, das Angebot kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Es gibt mehr als 20.000 Rennräder, Gravelbikes, Mountainbikes und Triathlonbikes. Und ich denke mal, da steckt auch das Perfekte für dich mit dabei. Du bekommst da garantierten KäuferInnenschutz, abgesicherte Zahlungsprozesse und erstklassige Services. Es gibt Carbon-Checks, vollumfängliche Refurbishments und Bicycle gibt somit jedem Bike eine zweite Chance. Mit Bicycle kannst du dein Traumrad finden, ohne dafür ein Vermögen auszugeben und ohne dabei auf Performance verzichten zu müssen, die du dir wünschst.
Und wenn du ein Fahrrad verkaufen willst, dann kannst du das auch super easy machen, in unter 5 Minuten auf bicycle.com hochladen und dann hoffentlich innerhalb weniger Tage verkaufen. Das Ganze ist, muss ich sagen, Family Stauf approved. Auch schon bevor unsere Partnerschaft hier gestartet hat, haben meine Eltern da schon mehrere Fahrräder verkauft, sind begeistert. Bicycle kümmert sich nämlich anschließend um einen reibungslosen Versand, schickt dir nämlich Verpackungsmaterial zum Beispiel zu und ja, eine Abholung kann auch immer organisiert werden, wie es gerade so passt. Also perfekt eigentlich, weil man nicht immer noch den alten Radkarton zum Beispiel zu Hause hat.
Für kurze Zeit bekommst du jetzt die Seller Protection geschenkt und das Ganze einfach mit dem Code BESENWAGEN24, komplett groß geschrieben. Gib deinem gebrauchten Bike auch ein zweites Leben und lad's noch heute hoch auf bicycle.com.
Die Seller Protection, das sind normalerweise 3,5% und mit dem Code BESENWAGEN24 sind die gleich 0%, also spart man sich das dann auch, wenn man den Code verwendet. Den gibt's nochmal in den Shownotes mit dem Link direkt auf bicycle.com.
Gut, dann lass mal so langsam ins GC-Lager switchen. Ich würde sagen, wir gehen über Kim Heiduk, einen Carlos Rodriguez auf Platz 9, für den er ja wahrscheinlich hauptsächlich unterwegs ist da, und gehen dann zu Bora rüber und ja, beleuchten dann mal so, wie es im Moment aussieht nach Woche 1. Also, ihr hört Kim Heiduk, Team Ineos Grenadiers.
Servus Basti, ja. Erste Woche rum jetzt. Ja, was soll ich sagen? War ziemlich, ziemlich heiß. Ziemlich warm die ganze Woche eigentlich. So zwischen, ja, an die 40, über 40. Was ja irgendwie für ein paar Tage mal gut ist. Oder was gut, aber irgendwie kommt man damit schon klar. Aber jetzt waren es dann echt 9 Etappen oder so, die bei der Hitze waren. Deswegen, glaube ich, kann man fast schon sagen, dass man sich freut, wenn es nächste Woche nur 30 hat, jetzt ein bisschen nördlicher. Und ansonsten, ja, ich glaube einfach, jeder ist froh, jetzt den Ruhetag zu haben. Und ja, ich weiß nicht, die Woche war entweder so, hatte ich so das Gefühl, entweder echt entspannt oder richtig Vollgas. Irgendwie so dazwischen gab es jetzt nichts, außer natürlich dann im Finale, aber irgendwie... ja, wusste auch jeder, was kommt und ja, war auf jeden Fall, waren ein paar harte Etappen dabei, aber ja, Was soll ich sagen? gibt gar nicht so viel zu erzählen, außer dass die Straßen extrem rutschig sind. Aber das habe ich von letztem Jahr gelernt und habe das so gut wie es geht vermieden, den gleichen Fehler nochmal zu machen und zu stürzen. Aber ansonsten, jetzt waren ja mittelschwere bis schwere Etappen, die richtig krassen oder ja, was heißt die richtig krassen, aber es geht ja jetzt eigentlich erst los und mit Carlos haben wir jetzt einen, der in den Top 10 ist nach der ersten Woche, was sehr gut ist. Unser Start war jetzt nicht der beste, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, wir freuen uns einfach, dass das jetzt so gut gelaufen ist oder ja, angefangen hat, so gut zu laufen und da wollen wir einfach weitermachen und unser Bestes dann für Carlos geben und mal schauen. Etappen sind auf jeden Fall auch das Ziel. Genau.
Der angefangen hat, so gut zu laufen. Gestern 3 Plätze gut gemacht. Carlos Rodriguez, 6 Minuten hinter Ben O'Connor, den die Leute vielleicht erstmal noch nicht so ernst genommen haben. Mal gucken, wie gut er sich da halten kann. Aber ja, auch noch so ein bisschen ausbaufähig, ne? Also für Carlos Rodriguez, würde ich sagen.
Ja, Maurice Ballerstedt hat es angesprochen, ne? Auch schon wieder gestürzt. Ein Fahrer, dem das auch häufiger passiert. Aus welchen Gründen jetzt auch immer. Also manchmal ist man auch einfach unglücklich. Ja, würde ich jetzt nicht immer dem Fahrer zuschreiben, aber klar, es gibt Fahrer, die besser im Feld zurechtkommen, bessere technische Skills haben als andere. 6 Minuten hört sich jetzt erstmal viel an, sind aber, wie du sagst, ne, 6 Minuten auf Ben O'Connor, 2:07 auf den Primoz Roglic, eigentlich nur ja knapp 1:30 aufs Podium. Also da ist auf jeden Fall auch noch viel drin. Ich glaube auch, dass der jetzt tendenziell sich stabil halten wird und vielleicht nicht so einen Ausreißer nach unten hat. Und von daher ist das ja eigentlich eine spannende Ausgangslage jetzt fürs GC, die wir haben. Ne? Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Etappe es war. Es war auf jeden Fall eine der angesprochenen Vollgas-Etappen, als man eine Spitzengruppe, als man der Spitzengruppe sehr viel Vorsprung gibt, in der eben Ben O'Connor dann drin war, nachdem er bei der ersten Bergankunft schon ordentlich Zeit verloren hatte. Bora.
6. Etappe ist das.
Bora hatte mit Florian Lipowitz, einen Fahrer dabei, den man ja vielleicht für den Tag ein bisschen stärker eingeschätzt hat. Ich meine, die taktische Fahrweise der Spitzengruppe war dann jetzt auch nicht unbedingt zu seinen Gunsten. Also hat er da vielleicht ja mehr Zeit am Ende auf O'Connor verloren, als er vom Leistungsniveau verlieren konnte.
Ja.
Ja, als die Etappe zu Ende war, dann dachte ich mir so, okay, gibt's jetzt dem O'Connor 5 Minuten? Ist das eine gute Idee oder nicht?
Ja, also 6,5 waren es fast.
Ja,
ne?
Also ja gut. Also
6,5 Minuten waren es, die jetzt eine Gruppe um Primoz Roglic Rückstand hatte auf Ben O'Connor am Ende.
Ich meine, im GC waren es dann, glaube ich, knapp 5 Minuten.
Genau.
Wenn du jetzt dir die Historie von O'Connor in Grand Tours anschaust, dann ist er da eigentlich schon als stabil einzuordnen. Das ist allerdings jetzt auch schon ein bisschen was her. Also in letzter Zeit war es eher nicht so stabil. Er hat jetzt auch schon wieder knapp 2 Minuten verloren, 3 Tage später.
Ja, einer tatsächlich nur.
Ja, gut. Ja. Genau. Also ziemlich genau eine Minute.
Aber immerhin, auf den 2 möglichen Etappen schon wieder eine Minute verloren. Also, mit auch nicht
auf
lange.
Auf viele andere Konkurrenten auch sogar ein bisschen mehr. Also es geht jetzt nur um das direkte Duell Roglic gegen O'Connor. Oh, erst dachte ich, wie gesagt, ne, ich glaube, man hat ihn dann ein bisschen unterschätzt, weil er auch am ersten Tag jetzt nicht so gut aussah. Dann halt diese 6. Etappe wirklich auch einen Sahnetag hatte, glaube ich. Jetzt nach 2-3 Etappen mehr denke ich auch schon wieder, ja, da ist doch nicht so viel Substanz vielleicht, um das jetzt nochmal 2 Wochen durchzuziehen. Sind nicht mehr ganz 2 Wochen, aber
ich hab,
er hat natürlich jetzt ein gutes Team eigentlich. Also eigentlich wäre es ja, glaube ich, umgedreht. Ja, er wäre der Helfer für Felix Gall. Jetzt hat er mit Felix Gall, der auch noch 8. ist im GC, jetzt auch nicht mega weit zurückliegt, ja, also auf Roglic dann auch so 1,30 ungefähr. Ja, eigentlich eine interessante Ausgangslage. Wie gesagt, ne, du hast halt einen O'Connor, der jetzt vielleicht ein bisschen schwächelt, ist jetzt nicht so wie letztes Jahr, als man dann irgendwann Sepp Kuss da vorne hatte, der schon da eine richtig stabile Saison hatte und auch ein Monster-Team. Ja, also am Ende werden die da Erster bis Dritter. Mit Roglic, Vingegaard hat natürlich zwei, die den da schon gut den Rücken freigehalten haben. Ne?
Ja.
Aber ja, man kann jetzt natürlich auch schauen, wie man bei Decathlon das Ganze spielt und vielleicht auch mal einen Felix Gall nochmal in so eine Gruppe setzt und dann auch wieder die Konkurrenz unter Druck setzt, um sich da ein bisschen Arbeit zu sparen.
Ich denke, die fahren auch noch definitiv so ein bisschen zweigleisig. Die kleine Bergankunft vorgestern auf der 8. Etappe, die Primoz Roglic gewinnt, da lässt das Team oder lässt Ben O'Connor auch Felix Gall fahren und der kommt auch nochmal irgendwie 30, 40 Sekunden vor Ben O'Connor an und macht da noch Plätze gut. Auf Instagram hat Nico Denz so einen Post abgesetzt über Etappe 6, der fasst das da ganz gut zusammen. Der schreibt, it's been a hard day of racing. We decided to give away the red jersey, but now we will try to get it back. Cycling is a strange sport.
Ja, man hat so ein bisschen was aus dem Fahrerfeld da natürlich mitbekommen. Also jeder hat die Übertragung vielleicht gesehen. Man sieht dann ja nicht immer den ganzen Etappenverlauf. Also das muss schon richtig hart gewesen sein. Ich glaube, man war dann kurzzeitig froh einfach auch, dass sich das Tempo im Feld ein bisschen beruhigt. Und eben ja auch, um ein bisschen die Verantwortung abzugeben, kann man natürlich auch sagen, ich gebe das Trikot jetzt ab. Dann hattest du ja eigentlich mit Lipowitz noch einen Fahrer, der vor Ben O'Connor war im GC. Wenn die zeitgleich ankommen,
ja, ja. Dann hast du alles richtig gemacht.
Dann gewinnst du das, dann gibst du das Trikot vielleicht nicht ab, aber hast natürlich dann noch ein zweites Eisen im Feuer.
Leider fährt Ben O'Connor dann doch wesentlich schneller an dem Tag.
Ja, gut. Trotzdem hat man mit Bora jetzt eigentlich eine gute Situation. Klar, Florian Lipowitz, erste Grand Tour, muss man mal abwarten, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen zeigt. Aber so vom Potenzial kann man sich da schon auch was versprechen. Und ja, ich glaube nicht, dass das da vorbei ist. Man hat jetzt auch irgendwie einen Carapaz da nochmal 15 Positionen gut machen sehen.
Auf dritten Platz GC jetzt im Moment, immer noch nur 9. Etappe natürlich, ne? Und aus Ausreißergruppe heraus dann diesen Rückstand wettgemacht. Es ist schon spannend. Lass doch mal Lippo zu Wort kommen, oder?
Ja, machen wir.
Nochmal Träger des weißen Trikots im Moment. Also allein das auch schon so erste Grand Tour. Ganz, ganz cooles Ergebnis.
Ja, Grüße aus Spanien. Ich bin froh, dass wir heute Ruhetag haben. Es waren jetzt super harte und vor allem heiße 9 Tage. Fast jeden Tag um die 35 bis 40 Grad. Ich glaube, jeder, der da mal Radfahren war bei solchen Temperaturen, weiß, wie zehrend das für den Körper ist. Deshalb, ich glaube, sind jetzt alle froh, einen Tag mal ein bisschen Pause zu haben und vor allem auch jetzt dann im Norden von Spanien zu sein. Ich hoffe, dass es da jetzt ein bisschen kühler ist und wir nicht ganz so arg mit der Hitze kämpfen müssen. Ich bin bis jetzt super happy, wie es zumindest für mich läuft bei der Vuelta. Ich war davor mir nicht ganz so sicher. Ich habe auch halt wenige Rennen gehabt, war in der Höhe noch, habe mich so gut wie möglich vorbereitet. Deshalb, vor allem auch gestern, war ich dann super happy mit der Form, wie die Beine sind und deshalb freue ich mich jetzt dann auch, dass es hoffentlich so weitergeht und wir auch als Team noch ein paar Erfolge einfahren können. Ich denke, dass wir an sich auch auf einem guten Weg sind und ich hoffe, wir erholen uns jetzt gut alle und dann geht es morgen wieder los, aber ich freue mich erstmal jetzt gemütlich frühstücken zu können und dann denke ich, dass ich nach einem Kaffee auch wieder halbwegs wach werde.
Okay, Lippo, relativ zerstört. Aber auch geil, ich finde auch geil, wie die Leute das so unterschiedlich formulieren, so Zielsetzungen. Mit dem Team noch ein paar Erfolge einfahren, so Vuelta gewinnen, könnte man auch sagen. mit Primoz Roglic. Oder weiß Trikot gewinnen selbst. Aber ja, mal schauen, mit dem Team noch ein paar Erfolge einfahren.
Ja, ich meine, von der Mannschaft, die sie da am Start haben, können sie natürlich mehr noch gewinnen als das GC. Mhm. Auch mit Roglic immer noch Etappensiege auf dem Weg dorthin. Ne? Also das definitiv. Ist ja schon richtig, was er da eigentlich sagt. Und ja, ich glaube, so nach 9 Tagen 40 Grad, was hat Juri Hollmann eben gesagt, wir waren irgendwie erst um Mitternacht im Bett. Das ist, glaube ich, da ist jeder müde. Ne? So ein bisschen, das meine ich so, ein bisschen Siesta-Stimmung hast du halt die ganze Zeit.
Dann lass doch mal schauen, wer hier noch so mitschwimmt. Spanien-Rundfahrt ist natürlich so relativ attraktiv für Spanier. Enric Mas zum Beispiel. Stabil bei Spanien-Rundfahrt eigentlich immer in Form. So sonst ein bisschen fragwürdig, beziehungsweise nicht ganz so stabil die Form, auch wenn er das gerne hätte, manchmal bei Tour de France und so weiter. Aber Spanien-Rundfahrt kann er schon immer richtig fahren. Also das ist der im Moment noch am längsten mit Primoz Roglic mitfährt. Und mein Freund Mikel Landa, der knöpft auf jeden Fall an das, was er bei der Tour de France gezeigt hat. Auf jeden Fall auch richtig geil und ich hoffe, dass Mikel Landa noch besser wird und wir dieses Tyrannosaurus Rex Trikot auch auf dem Podium sehen am Schluss.
Ja, Enric Mas ist für mich echt ein Fahrer, den ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie er so, ja, was das für eine Persönlichkeit ist. Vielleicht fühlt er sich einfach in Spanien viel, viel wohler, ne, als wo, jetzt zum Beispiel in Frankreich. Ich meine, ich kenne das auch so ein bisschen, wenn du in Ländern fährst, wo du ja einfach schon oft gefahren bist oder sogar in Deutschland, Radrennen in Deutschland, man fühlt sich einfach ein bisschen wohler. So, jetzt gar nicht so, sondern wirklich auf dem Fahrrad. Ja, du kannst Strecken oder sagen wir einfach so, ja, so Straßenverläufe einfach viel besser einschätzen, weil du es einfach gewohnt bist, ja. Dazu kommt dann noch das Ganze drumherum, im Hotel, ja, vor dem Start, nach dem Start, wenn du da auf deiner, ja, wenn er jetzt zum Beispiel da die ganze Zeit Spanisch sprechen kann, vielleicht fühlt er sich da einfach so ein bisschen wohler und das kann sich natürlich bei der Leistung dann extrem, bei ihm wird es ja sichtbar auch, ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber es kann schon sein, dass da so Faktoren einfach reinspielen, die ihn vielleicht sonst ein bisschen bremsen oder mehr belasten vielleicht auch, ne? Und er kann in Spanien ein bisschen befreiter fahren. Und bei der Spanien-Rundfahrt eine absolute Nummer. Ansonsten für mich immer so ein bisschen überschätzt im Rest der Saison. Vielleicht auch deswegen, ne? Weil er bei der Vuelta immer so stark ist. Und wenn es jetzt zum Beispiel zur Natur geht, war das jetzt nie ein Fahrer, den ich da irgendwie groß bewertet hätte. Also eher im Gegenteil. Und ist schon spannend. Landa, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, hat jetzt auch eine anstrengende Saison schon hinter sich, ist aber jetzt auch schon routiniert genug, um jetzt auch bei den ersten Etappen jetzt nicht in Panik zu verfallen. Hat man, glaube ich, ganz gut gesehen bei der ersten Bergankunft, die wir auch zusammen geschaut hatten noch. Wie er dann ja eigentlich gut gemütlich, sah es schon fast aus, mit großem Gang nochmal aufgeschlossen zur Spitze, dann sogar nochmal eine gute Attacke gesetzt hat. Also wie gesagt, ich habe Carapaz eben noch angesprochen, der jetzt wieder ganz vorne ist, hat er jetzt auch war vor der Tour ein bisschen ausgebremst, ist vielleicht dann auch sowas, ne? Hatte eine eher entspanntere Tour vielleicht und jetzt noch ein bisschen mehr Energiereserven als der ein oder andere, der jetzt da mitfährt. Ich könnte mich jetzt hier gar nicht auf den Fahrer festlegen, dem ich jetzt die größten Chancen zuschreiben würde. Also klar, Roglic, das ist, glaube ich, der Name, der da am meisten ins Gewicht fällt, so, aber.
Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist jetzt 9 Etappen nach seinem letzten Sturz. Die Statistik sagt 17. Mal schauen, ob er es durchhält. Hier nicht zu negativ rangehen. Ich wünsche Red Bull Bora Hansgrohe auf jeden Fall diesen Rundfahrtsieg. Aber wie gesagt, so, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, ich tippe mal, Ben O'Connor zieht das nicht durch. Ich denke mal, dass er so maximal irgendwie Dritter bis Fünfter wird. Aber es kann halt schon sein, ne? So ein Podium kann er schon rausholen, denke ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Top 5 war auch schon bei einer anderen Rundfahrt. Von daher, absolut, muss man das auch erstmal abnehmen, wie gesagt, ne? Also macht jetzt nicht den allerstärksten Eindruck, aber es sind eben auch noch 4 Minuten, ja. Also,
Adam Yates gestern auf Platz 7 nach vorne gerobbt über diesen Ausreißakt, hat natürlich heute erstmal einen Tag, sich zu erholen. Das ist ganz schlau geplant gewesen. Aber wird jetzt auch schwieriger, da weiter nach vorne zu kommen, weil jetzt hat ihn natürlich auch jeder auf dem Schirm. Er hat nicht 10 Minuten Rückstand und wird da nicht einfach fahren gelassen. Ja, mal schauen. Jetzt in den kommenden 6 Tagen bis zum nächsten Ruhetag haben wir quasi 4 Bergankünfte. Also die ersten 2 nicht und dann, ich glaube am Samstag oder am Freitag oder am Samstag, ist es nicht eine Bergankunft, sondern es geht nach dem letzten Berg noch bergab ins Ziel. Aber ist ja dann eigentlich auch sowas wie eine Bergankunft. Auf jeden Fall auf bergab werden die Abstände nicht mehr großartig sich ändern. Sagt schon viel über den weiteren Spanien-Rundfahrtverlauf. Und die Sprinter werden auf diesen ersten beiden Etappen, wo es keine Bergankunft ist, auf jeden Fall auch nicht um den Sieg fahren. Denn da gibt es auch schon relativ viel Höhenmeter und die Berge, die da vorkommen, sind nicht klein.
Ja. Also, ne, wenn du dir mal Etappe 11 anguckst, irgendwie sieht die gar nicht so verrückt aus auf dem Profil, sind dann aber auch wieder knapp 3000 Höhenmeter. Diese kleinen Zacken im Profil haben auch eine Kategorie 2 dran stehen, also wahrscheinlich
ja, und vor allem
schon ganz
so
gut steil.
10 Kilometer vom Ziel nochmal so ein richtig steiler 3-Kilometer-Berg, denke ich mal. Ja gut, so ein Wout van Aert kann da drüber kommen, aber ich glaube für jeden anderen, der da irgendwie Kick hat im Finale, wird es schwierig werden.
Ja, auf jeden Fall.
Vor allem für die Anfahrer von Cane Groves.
Ja, da nochmal danke und viele Grüße an unsere beiden, unsere beiden Voicemail-Sender.
Ja, ich würde sagen, wir können uns an dieser Stelle verabschieden. Und auf weitere chaotische Etappen. Mal gucken, wer als nächstes aus einer Ausreißergruppe ins GC nach vorne fährt. Und wie das die Teams, die jetzt versuchen zu kontrollieren, so bewerkstelligen und das zu schaffen.
Noch eine Sache, ganz kurz, kannst du dich noch dran erinnern? Vuelta vor einem Jahr. Wer hat da das Rennen eigentlich ganz gut dominiert? Wismalise Bike. Haben jetzt mit Sepp Kuss, dem Vorjahressieger, nur noch Platz 15 aktuell.
Sieht 8 auch nicht, Minuten Rückstand.
Sieht auch nicht so aus, als ob da nochmal viel nach vorne geht. Ja, ich glaube, der zweite Fahrer fürs GC, Jan Uttebrooks, hat auch irgendwie schon 40 Minuten Rückstand. Also ganz andere Situation für die Mannschaft. So schnell kann es gehen. Ne?
So schnell kann es gehen. Und ist auch normal. Also ich finde das auch absolut, wie gesagt, normal und gar nicht irgendwie kritisierenswürdig. Nach großem Erfolg kommt in vielen Sportarten, Fußball, wo auch immer mal eine Durststrecke, wo man sich wieder neu sortieren muss. Und großer Erfolg bedeutet auch immer großen Ehrgeiz, das auch wieder zu schaffen. Denke ich auch immer so bei zum Beispiel unserem Bahnvierer Frauen dran. Okay, alles erreicht und jetzt kommt dann mal wieder eine Phase, wo man sich mal wieder neu sortieren muss. Wismalise Bike dieses Jahr auf jeden Fall auch.
Ja, haben so ein paar Fahrer vielleicht da auch mit dabei, die so gegen Karriereende tendieren. Robert Gesing, glaube ich.
Rennen ja schon verabschiedet mit extra Fahrrad.
Steven Kruiswijk.
Vor Rundfahrtstart.
Mit dem bin ich auch noch gefahren, 37 mittlerweile. Ja, aber wie du sagst, manchmal muss man sich neu aufstellen. Ich meine, sie haben natürlich auch jetzt keinen Roglic mehr, den haben sie abgegeben. Und ja, müssen jetzt auch mal vielleicht so ein bisschen warten, bis die jungen Hoffnungen vom Team dann gereift sind. Aber ich glaube auch, dass es schon irgendwo wieder kommen wird. Auf jeden Fall eins der besten Teams der Welt. Aber ich finde es halt krass im Kontrast zu letztem Jahr. Ne? Also Platz 1 bis 3 im GC. Ich weiß nicht, ob es das war auch so eine Premiere eigentlich. Alle 3 großen Rundfahrten gewonnen und ein Jahr später sieht es schon irgendwie anders aus, aber ja, der Rest vom GC sieht da eigentlich ganz, ganz gut aus für die nächsten Tage, dass man sich zur Siesta noch mal ein bisschen Vuelta einziehen kann.
Adios, muchachos und muchachinas.
Adios.